Global denken,
lokal senden. Das Lokalmagazin beim Freien Radio auf 96,6 MHz.
Wir geben der Region eine Stimme.
Das Lokalmagazin beim Freien Radio.
Montags und freitags von 10 bis um 12.
So, und damit herzlich willkommen hier zurück zur zweiten Stunde im Lokalmagazin. Wieder hier im Studio, beziehungsweise hier ist jetzt vermutlich jemand anderes. Ich bin Ivan.
Und Sulwei.
Gabriele.
Und unsere Gäste dürfen sich auch einmal vorstellen.
Ja, mein Name ist Thorsten Weckerlin. Ich komme vom Landestheater Tübingen und leite das Haus.
Ich bin Martin Bringmann. Ich bin Schauspieler am Landestheater Tübingen.
Und mein Name ist Adrian Herrmann. Ich bin Chefdramaturg am LTT.
Na dann, herzlich willkommen und vielleicht gleich mal zum Einstieg gebe ich an Gabriele weiter. Die sieht schon so aus, als würde ihr ganz viel auf der Zunge brennen.
Ja, weil wir haben gerade schon ein ganz spannendes Vorgespräch geführt über das neue Stück Doping, das am Samstag Premiere hatte im LTT. Und ich freue mich total, dass ein Dramaturg des Stückes auch hier ist, Adrian. Erstmal, wie war für dich die Premiere, das Stück jetzt zum ersten Mal so richtig zu sehen mit Publikum?
Also es ist ja eine Komödie, Doping, das steht ja auch im Untertitel und Komödie bedeutet immer zweierlei. Erstmal eine riesengroße Anspannung, wenn dann, wie es jetzt am Samstag auch war, die Hütte voll ist, zum ersten Mal so richtig und diese ganzen Witze und Pointen sich bewähren müssen von einem Publikum, das vorher das einfach noch nicht gesehen hat und das Stück wahrscheinlich, weil es relativ neu ist, auch nicht kennt. Und dann ist man schon mal relativ erleichtert, wenn man merkt, da funktioniert also was, man sich so irgendwie 6 Wochen lang antrainiert und ausprobiert hat. Und auf der anderen Ebene hat es mir sehr gut gefallen, weil ich glaube, dass auch die Spielerinnen und Spieler auf der Bühne selbst irgendwie Spaß hatten und aber auch eine politische Seite dieses Stücks geschafft haben oder einen großen Teil davon geschafft haben zu transportieren.
Was ist denn die politische Seite?
Bei Doping geht es jetzt nicht, wie der Titel vielleicht zunächst irreführend verraten oder vermuten lassen würde, um Spitzensport oder Ähnliches, sondern es geht um Doping für eine eigentlich kranke Gesellschaft. Also das ist zumindest das Attest, das Nora Abdel-Maksoud, die Autorin des Stückes, unserer Gesellschaft ausstellt. Und konsequent lässt sie einen Vertreter einer Krankengesellschaft, jemanden, der sein Leben lang auf einer Bühne neoliberale Thesen gepredigt hat, einen Spitzenkandidaten einer neoliberalen Partei, wie es bei uns heißt im Stück, inkontinent werden. Also das ist zunächst mal natürlich, wenn man es so hört, auch irgendwie lustig, weil man sich jetzt vorstellen mag, wie würden wir reagieren, wenn wir zum Beispiel einen FDP-Politiker auf offener Bühne erleben würden, wie er sich in die Hose macht. Aber eigentlich wird schnell klar, es geht überhaupt gar nicht darum, jetzt eine Krankheit oder einen kranken Menschen zu diskreditieren, sondern jemanden, der zeitlebens dafür plädiert hat, wer viel leistet und vielleicht auch besser ist als andere, wer sein Leben lang ein höher, schneller, weiter propagiert hat, der wird jetzt mit den eigenen Grenzen des eigenen Körpers konfrontiert und muss auf einmal erkennen, dass Privatisierung und Reduktion auch in einem Gesundheitswesen, das eigentlich inzwischen vielleicht vielmehr ein Krankenwesen sein sollte vom Titel her, dass hier Einsparungen und Privatisierung also auch eine ganz große Schattenseite mit sich bringen.
Dazu hätte ich eine Frage. Und zwar, so dieser Teil der Handlung, der war für mich so in den ersten 10, 15 Minuten spürbar und dann habe entweder ich komplett den Faden verloren oder das Stück hat sich da so ein bisschen, ich weiß nicht, fast aufgelöst. Also ich hatte das Gefühl so zu Beginn, dass das eben fast eine Art politische Agenda so ein bisschen hat und dann hatte ich das Gefühl, jetzt löst sich alles so ein bisschen comicartig auf. Also diese Handlung stand dann von dem her, was ich wahrgenommen habe, gar nicht mehr so im Vordergrund, sondern eher diese comicartigen Figuren, die total überzeichnet sind und dann löst sich ja nicht nur die Handlung so ein bisschen auf, sondern auch der Raum löst sich auf. Also wenn ich soweit das spoilern darf, diese Privatklinik, wo dann die Hauptfigur ist, entpuppt sich plötzlich als U-Boot offenbar, das auch noch irgendwie untergeht. Also habe nur ich die Handlung da nicht mehr gecheckt oder löst die sich tatsächlich auf?
Also zunächst mal danke. Ich finde das eine sehr, sehr gute Beschreibung. Du hast da sehr, sehr genau zugeschaut und das Stück ist sehr diffus zwischendrin. Ich würde das als eine Qualität sogar von dem Stück beschreiben, dass dieses, was du als Ausfranzen jetzt, glaube ich, beschrieben hast, das Stück schießt mit Assoziationen in ganz viele Richtungen und die Figuren, die kippen auch richtig comichaft, wie du es gerade gesagt hast, mal in die eine und in die andere Richtung und scheinen fast vergessen zu haben, was sie in der Szene vorher eigentlich erzählt haben.
Ja.
Und am Ende, finde ich, kriegt das Stück aber wieder den Bogen zurück und fängt das dann auch wieder ein Stück weit ein, weil am Ende geht es dann um was ganz anderes, geht es nicht mehr um neoliberale Politik, geht es nicht mehr um eine FDP-like Partei, sondern geht es um Grundsatzfragen nochmal unserer Gesellschaft, auch um ein Thema wie Care-Arbeit, wer leistet die eigentlich in unserer Gesellschaft und was machen wir, wenn das Leben nochmal so richtig dazwischen funkt. Aber das ist so der eine Spoiler, den ich jetzt ungern ausbuchstabieren würde, weil das sind so die letzten 5 Minuten des Stücks.
Und warum ist es eine, sag ich mal, positive Eigenschaft von dem Stück, dass die Handlung zwischendrin so ausfranst? Für mich war es nur so, oh Mist, wahrscheinlich habe ich 10 Sekunden nicht zugehört und jetzt bin ich verloren.
Und da wäre mein Plädoyer, das zuzulassen. Wenn man kommt, einfach sich voll drauf einlassen. Wir haben während den Proben ganz oft über, das ist vielleicht hier jetzt nicht ganz allen bekannt, aber über den Nockerberg gesprochen, also diese Polit-Kabarett-Show, die jedes Jahr in München aufgezeichnet wird und auch vom BR ausgestrahlt, wo PolitikerInnen, vor allem natürlich aus Bayern, aber auch aus der Bundespolitik, porträtiert und karikiert werden und ganz oft ja auch selber live dann anwesend sind dabei und sich sozusagen selbst auf der Bühne gespiegelt dann zuschauen können. Und da springt die Handlung zum Beispiel auch ganz wild durch die Gegend. Und das macht, finde ich, eben auch das Stück. Und man kann sozusagen fast Szene für Szene sich erstmal anschauen und beobachten und denken, ah ja, das ist vielleicht auch ein Aspekt, der damit in gewisser Weise zusammenhängt. Und wenn man dann aber so ein bisschen das Gefühl hat, man wird so aus der Kurve geschossen, das passiert den Figuren ja selbst auch. Und die müssen sich manchmal auch so 3 Szenen später selber wieder zusammensammeln.
Das heißt, ist es ein bisschen so ein fast altmodischer Fehler, den man macht, wenn man sich ins Theater setzt und irgendwie so eine fast lineare Handlung erwartet, so von A nach B, kann man das heute nicht mehr machen?
Ich würde es umdrehen und würde sagen, es ist eine positive Einladung, vielleicht gerade an Menschen, die gar nicht so oft ins Theater gehen, die aber Seherfahrungen haben mit Formaten auch und Medien wie YouTube oder mit TikTok. Also man kann wirklich sozusagen sich Szene für Szene irgendwie rausgreifen und dann wieder eigentlich auch woanders einsteigen.
Verstehe ich jetzt, da habe ich es nicht verstanden und für mich war das, ich weiß nicht, ob man das von außen so nachvollziehen kann und Entschuldigung, ich lasse euch gerade gar keinen Raum für Fragen, aber ich habe so viele, ich bin auch gleich raus hier. Für mich war es in dem Moment so frustrierend, weil ich die Handlung nicht mehr begriffen habe und dann dachte ich, jetzt ist die Klinik ein U-Boot, ich habe nicht zugehört wahrscheinlich, was ist da passiert? Also ich glaube, wenn man das vorher nicht ahnt und von der Beschreibung her denkt, hier geht es um Kritik am Gesundheitswesen, ist es so potenziell frustbehaftet.
Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich kann deswegen, für dich kommt es jetzt leider zu spät, allen anderen den Rat geben, es gibt bei uns Programmhefte und die sind auch kostenlos und wenn man die sich schnappt, vor allem bei Doping, die Ausstattungshospitantin, die bei uns jetzt dabei war, Franziska Cooper, die ist eine ganz tolle Zeichnerin und die hat auch die gröbsten Züge der Handlung nochmal zusammengefasst in 8 Comicbildern und die sind da drin. Man spoilert sich selber so ein bisschen dabei, aber man kann sozusagen die Handlung parallel sich nochmal kurz auf diesen Comic-Tafeln dann schnappen und nochmal nachlesen.
Es ist gerade wirklich Timing, weil der Hund hier gerade ins Studio gekotzt hat. Das ist auch so eine Handlung für sich.
Das ist so, was ich vorhin meinte. Dann geht das Leben dazwischen und da hast du dann keine Chance mehr.
Ja, aber jetzt verstehe ich das Stück.
Ja, wenn ich ganz kurz was dazu sagen darf. Also das passt ganz gut. Der kotzende Hund hier bei Wüste Welle und das Stück Doping. Über den Schaden anderer zu lachen, bringt einen Heidenspaß. Und damit spielt natürlich Doping. Also man sieht einen Provinzpolitiker, eigentlich wurscht, ob der von den Grünen, von der FDP oder von der AfD oder CDU oder SPD kommt. Und der macht sich, pinkelt sich voll. Und man sieht eben halt seine Pre-Pist-Hose. Und wie geht man damit um? Man lacht scheckig und wartet natürlich darauf, dass ihm geholfen wird. Und das, da beginnt dieser Spaß für mich jedenfalls, die Hilflosigkeit eben halt der Politclowns, die hinter diesem Politiker stehen, wie sie ihm helfen wollen. Und das ist von der Struktur her, fand ich das echt extrem lustig. Es ist Satire, es ist sowas wie die Heute-Show oder eine alberne Petitesse, die aber einen wichtigen Kern hat. Eben halt das, was Adrian Herrmann, unser Chefdramaturg, schon gesagt hat. Immer schneller, immer höher, immer besser, immer kürzer, immer profitabler. Und das hat irgendwann ein Ende. Und hier kriegen wir es mit. Und das bringt einen Spaß.
Wie schwer ist es, während der langen Probezeit von 6 bis 8 Wochen diesen Spaß aufrechtzuerhalten? Weil den hat man wirklich gemerkt. Auf der Bühne hat man diesen Spaß gemerkt, den die SchauspielerInnen haben.
Also es ist unglaublich schwer. Also für die SchauspielerInnen genauso wie die, die dann mit im Probenraum sitzen. Als Dramaturg habe ich ja das große Glück, ich bin nicht bei jeder Probe dabei. Aber gerade für eine Regie, die das immer wieder mit denen trainieren muss und auch darauf achten, dass das Timing stimmt, dass die Pointen sitzen. Das ist so ein bisschen wie der Onkel auf der Familienfeier, der nach dem 3. Bier irgendwie jedes Mal den gleichen Witz reißt und niemand lacht mehr. Nicht, weil der Witz nicht für sich genommen vielleicht sogar beim ersten Mal lustig ist, sondern weil man ihn einfach jetzt zu Tode gehört hat. Und da dabei zu bleiben und dann dran zu glauben miteinander, dass das irgendwie seine Qualität und seine Komik entwickeln kann und dass das schon funktioniert, wenn dann das Publikum reinkommt und den Witz zum ersten Mal hört, das ist echt hart, da auch ruhig zu bleiben und dann immer wieder Witze in den leeren, dunklen Saal zu spielen bei Proben. Also das ist schon extrem hart, glaube ich. Und da bin ich sehr, sehr stolz auf die 5 auf der Bühne.
Wir hatten allerdings aber auch Tryouts in der letzten Probenwoche. Es kam also Publikum rein, die wir testen konnten. Zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen, die sowieso bei uns immer kostenlos reinkommen und sich gerne so eine Endprobenphase mitgeben. Und denen haben wir auch gesagt, reagiert wirklich so wie bei einer normalen Vorstellung. Und da haben wir schon schnell gemerkt, ob es funktioniert oder nicht. Ja.
Und ich hätte noch 2 Fragen. Und dann gebe ich wieder meinen Kollegen ab, deren Gespräch ich gerade geändert habe. Warum ist es nötig sozusagen, dass es so laut ist? Also ich hatte irgendwann so das Gefühl, also ich saß in der ersten Reihe und hatte so das Gefühl, ich werde hier so permanent angeschrien. Also so diese Überzeichnung, diese comichafte Überzeichnung der Figuren hat sich dann auch gezeigt, also in der Lautstärke. Für mich. Hab nur ich das so wahrgenommen oder war das so und ist das Absicht?
Also ich, sorry, wenn ich das ganz kurz mal einschreibe oder da durchbreche. Ich fand das gar nicht so laut. Interessant, weil ich achte immer sehr drauf und denke mal an das Publikum, soll auch jedes Wort verstehen und wir haben ja auch Schauspieler, die wirklich eine tolle Sprechkultur haben. Ich empfand das gar nicht so bei den Durchläufen, die ich mir dann so mal angeguckt habe.
Und das andere ist, was man dann auch in dieser Probenzeit feststellt, es gibt Texte, die funktionieren und die sind geschrieben für einen Dialog, wirklich auf der Bühne zwischen SchauspielerInnen, dass dieser Dialog auch in allen ganz feinen Nuancen verhandelt wird. Und bei Doping, der Text, das stellt man fest, vor allem in der ersten Hälfte, die zweite hast du dann, glaube ich, nicht mehr so erlebt, aber in der ersten Hälfte, der ruft wirklich nach Veröffentlichung. Das ist, das sind starke und teilweise auch steile politische Thesen, die da kommen oder auch die da völlig quergeschossen durch den Raum zischen wollen. Und das merkt man dann so ab Probenwoche 2 oder 3. Das funktioniert nicht, wenn die sich das gegenseitig erzählen, weil dann müssen die entweder diese Figuren alle total blöd sein oder sich permanent gegenseitig nicht zuhören. Und das ist für mich auch wiederum ein Sinnbild für aktuelle Politik. Dumm sind die Leute nicht, aber manchmal hat man so das Gefühl, da hört sich selber kaum einer mehr zu, geschweige denn den anderen. Das geht nur noch, das ist ein einziges Veröffentlichen und nach draußen ballern. Also es perpetuiert sich eigentlich ständig. Es dreht sich immer alles schneller. Wer landet noch den nächsten Punch irgendwie auch für Facebook? Oder das ist ja auch schon wieder eigentlich für die Älteren, aber für Twitter, jetzt X und Co. Also es muss rausgeballert werden, nicht? Also scheiß drauf, was ich gestern gesagt habe. Hauptsache die Punchline heute sitzt und ich bin wieder irgendwo ganz nach oben gespült in den Feeds.
Okay, das war wichtig für mich tatsächlich. Ich hätte noch eine Frage zum Inhalt. Ich hatte den Eindruck, dass das Stück so ein bisschen auf ein Wort so hinsteuert, relativ lang, und zwar Besitzerwechsel, wenn ich das spoilern darf. Darf ich das spoilern? Und ich habe nicht begriffen, warum das so zentral ist, weil es das ja im Gesundheitswesen eben zum Beispiel nicht gibt. Ja.
Ja, also, und da merken wir auch, da steuert das Stück einfach völlig über jeden Realismus hinaus. Und das ist einfach eine große Einladung an die Fantasie, an die gemeinsame Fantasie auch im Theater. Es wird diesem kranken Politiker suggeriert, du kannst hier, und das geht nur hier bei uns, aufgrund der Begabung, der speziellen Begabung einer anderen Figur in dieser vermeintlichen Klinik, du kannst jemand anderem hier, natürlich gegen Geld, wir leben im Kapitalismus, du kannst hier jemand anderem gegen Geld deine Krankheit übergeben. Also sozusagen die größtmögliche, den größtmöglichen, ja, in dem Fall nicht Sündenbock, aber Krankheitsbock, nicht? Also dem übergebe ich jetzt nicht nur sinnbildlich, sondern wirklich auch körperlich diese Krankheit. Ist natürlich eine Frau, auch das muss man sehen, also dann die Krankheit würde von einem Mann auf eine Frau übergeben werden, aber eigentlich planen die anderen Figuren natürlich einen kleinen Trick, weil die anderen glauben, der bildet sich seinen Stress ein und der macht sich so einen Stress, dass daraus wiederum die Inkontinenz herrührt. Und deswegen glauben sie, sobald er placebomäßig daran selbst glaubt, dass er jemand anderem seine Krankheit geben kann, ist alles gut. Oder andersrum, wir sind wieder in einem sehr neoliberalen Gedanken, eigentlich von höher, schneller, weiter. So die Grenze für dich selbst ist eigentlich nur der eigene Geist, der eigene Wille. Und wenn du dran glaubst, ist alles möglich. Und deswegen kannst du auch einfach eine Krankheit weitergeben und wegwerfen, wenn du dran glaubst. Deswegen wird an der Stelle auch an einer mit einem Zitat Susan Sonntag erwähnt, die das auch in ihren Arbeiten bearbeitet hat.
Als Metapher, ne? Die
Krankheit als Metapher.
Genau. Und das U-Boot als Metapher ist...
Ja, ein U-Boot ist schon unter der Wasseroberfläche, ne? Also steht natürlich irgendwie auch für das, was in unserer Gesellschaft alles subkutan vielleicht abläuft, nicht? Was alles auch gerne nicht gesehen wird, ja? Bei Kleist, worüber wir sicher auch noch sprechen werden, ist das dann eigentlich sozusagen das Somnambulente einer Gesellschaft. Und ein U-Boot, das schon unter der Wasseroberfläche schwimmt, also das ist natürlich im Vergleich zu einem Schiff sogar nur noch einen Halbschritt vom wirklichen Sinken entfernt. Also ein U-Boot, also ein Schiff mit einem Leck, wenn sie das haben, oder ein Segelboot, das ist schon schlecht. Ein U-Boot mit einem Leck, wie es im Stück passiert, das wird dann sofort aber richtig existenziell.
Wie viel Spaß hat es dir jetzt gemacht, die Premiere zu sehen? Oder konntest du es genießen? Oder ist man dann auch permanent irgendwie angespannt? Oder konntest du es wirklich so entspannt angucken?
Das ist immer ein ganz großer Mix. Man schaut das immer mit Anspannung an. Nicht? Theater ist live, jede Reaktion vom Publikum, jede Reaktion auch auf der Bühne, jede kleine Wolte, die vielleicht ein bisschen anders läuft als am Tag vorher, das ist schon mal erstmal Anspannung und die verwandelt sich aber quasi zeitgleich dann auch in eine ganz große Freude, weil man einfach dem Ganzen so live beiwohnen kann, weil man einen Raum voller Menschen hat, die dem beiwohnen und man irgendwie so eine ganz große Kraft des Zusammenkommens erlebt. Und das ist ja das, was ich am Theater eigentlich immer so schätze. Da sind wir dann am Ende so gut 140 Menschen in der Werkstatt im LTT und schauen uns dieses Stück an und haben dann mindestens 140, wenn nicht mehr, Meinungen am Ende dazu. Aber da bildet sich etwas, da bildet sich gemeinsam in diesen anderthalb Stunden etwas heraus, worüber man am Ende vielleicht auch streiten und diskutieren kann, so wie wir das jetzt tun.
Ja, vielen Dank dafür. Ich habe das Stück jetzt nochmal in der Nachschau ein bisschen anders erlebt. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, ich mache mal hier die Hundekotze weg und ihr könnt noch über den zerbrochenen Krug sprechen.
Oder? Genau, dann kommen wir jetzt zu dem anderen Stück, zu der anderen Premiere, die wir auch besuchen durften. Da haben wir den zerbrochenen Krug Und da haben wir den Hauptdarsteller hier zu Gast. Und genau, ich glaube, vielleicht wollt ihr einfach nochmal einfach einen ganz kurzen Abriss geben über das Stück, weil ich finde, es ist bestimmt nicht alle da gewesen, die jetzt zuhören. Und das ist ja eher ein bekannteres Stück, also von Kleist. Also es ist jetzt kein modernes, also ihr habt es vielleicht modern interpretiert, dazu kommen wir später, aber der Text ist ein alter Text.
Ja. Stammt vom Anfang des 19. Jahrhunderts, Heinrich von Kleist. Ich spiele den Dorfrichter Adam nahe. Und der Dorfrichter Adam, das wird, glaube ich, auch ziemlich schnell klar im Stück, ist eigentlich der Täter. Nur, es geht nicht nur um einen zerbrochenen Krug, muss man sozusagen, sondern eigentlich geht es noch um mehr. Und der Richter Adam ist damit beschäftigt, das eigentlich zu vertuschen die ganze Zeit. Ja. Ich will jetzt nicht so viel spoilern.
Vielleicht. Ja, das ist ja auch okay. Ja. Genau. Wollen wir auch nicht. Mhm. Es gibt ja auch andere Dinge, über die wir sprechen können. Nämlich, also so ein bisschen zu spoilern, würde ich schon gerne auf die Inszenierung ein bisschen eingehen. Da
kommen wir auch gar nicht drum rum.
Nee, kommen wir nicht drum rum, aber ja. Klar. ihr habt das nämlich so recht modern umgesetzt. Also es fing irgendwie an in so einem, also statt im Gerichtssaal, wie man jetzt vermutet, fing es an in so einer, nach so einer Pokalfeier von einem Fußballspiel. Ja. Und irgendwie der Richter lag irgendwie betrunken in der Ecke, hat man erstmal gar nicht gesehen, dass er ist. Und irgendjemand hat aufgeräumt und dann kam irgendwie so einer mit dem Fahrrad rein.
Genau, das ist das Schreiberlicht.
Genau, der Schreiber. Ja. Und wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr das irgendwie so total abstrakt dargestellt habt irgendwie?
Fandst du das abstrakt?
Naja, also nicht abstrakt, aber einfach so ganz losgelöst von dem, was eigentlich...
Also wie es geschrieben ist und Gerichtssaal und so weiter und so, ne? Ja, wir sind darauf gekommen. Ganz einfach, das ist ein Dorf, wo werden da die Gerichtssachen abgehalten, wahrscheinlich in der Bürgerhalle.
Okay.
Ja, dort werden die Volksfeste gefeiert, dort wird der Aufstieg vom FC Tübsi gefeiert. Dort werden die Pokalabende gemacht und der Dorfrichter, das waren so Fantasien, die dann auch kamen, ist ja irgendwie eine Autoritätsperson da irgendwie im Dorf und der ist halt auch gleichzeitig, der ist auch der Trainer vom Verein.
Ja.
Ja. Wir hatten alle außenrum, also eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert seit 1804 in so einem Dorf dann. Es geht dann da eher um die wer hat die Autoritäten, wer hat da das Sagen, wer hat so die Macht, so ein bisschen, ja, und wer behält sie auch.
Ja, ja, aber es gibt ja neben dem Dorfrichter auch noch einen anderen Autoritätsperson, also das ist so
die von außen kommt,
genau. Ja,
genau.
Ja.
Ist im Original ein Mann eigentlich, also so gedacht gewesen.
Ja.
Kannst du vielleicht auch der Zeit irgendwie, ne, also in den Zeiten waren halt Männer, klar, die waren dann die Gerichtsräte und die Richter und was weiß ich. Und das haben wir uns, fand ich aber auch okay, weil sie als Frau eine Machtposition darstellt. Und da geht es gar nicht so viel darum, jetzt mittlerweile, ob es Mann oder Frau ist, sondern was vertritt sie?
Ja. Ja. Ja, ja, genau. Also so ein bisschen so ein, hatte ich den Eindruck, zumindest zu Beginn, so einen neutralen Blick oder halt auch eine Person, die diese Gerichtsverhandlung beobachtet und schaut, dass alles irgendwie so läuft, wie es laufen soll. Und dann aber zwischendurch irgendwie fand ich, dass sie irgendwie verunsichert wurde auch.
Ja. Was man ja auch am Ende dann vielleicht sehen kann, wie sie dann reagiert. Ich spoilere jetzt nicht zu weit und so, aber was dann am Ende passiert, ist ja eigentlich verblüffend. Auch mit, wenn ich jetzt vorgreife auf die letzte Szene, ist aber durchaus so geschrieben von Kleist auch. Und ich finde, er hat da irgendwie einen ganz tollen Griff gemacht, weil er nämlich, weil es da wirklich um die Machtverhältnisse geht. Und was sind die Konsequenzen?
Ja.
Hat er jetzt Konsequenzen zu erfahren?
Ja.
Anscheinend nicht.
Ja, das war nicht
das
auch.
Das war üble eigentlich.
Das war sehr schockierend tatsächlich. Ja. Und das auch dann, wird ja auch dann so ein bisschen weggeschwiegen eigentlich fast schon. Also eigentlich die ganze Zeit, aber am Ende noch mehr.
Ja?
Ja, nur ein kleiner Einschub. Bei der Gerichtsrätin Und bei dem Dorfrichter Adam, da hört man es irgendwie schon vom Titel her, von der Berufsbezeichnung, da stößt so die große Stadt auf die Kleinstadt.
Ja,
klar. Und sie ist sowas wie so ein Revisor, die so guckt, sag mal, läuft das da eigentlich noch ganz koscher ab oder ist es da total korrupt in dieser Vereinsmeierei-Gemeinde? Und das ist natürlich sehr lustig zu sehen, wenn so eine sehr elegant gekleidete Gerichtsrätin kommt und sich so ein bisschen das Schmuddelambiente und diesen Dorfrichter Adam, der da in Feinripp unter, ja, und der hat sehr viel getrunken, hat er natürlich bei der Pokalfeier auch noch und sein Talar sucht und auch seine Perücke. Also schon sehr skurril. Interessant ist, dass wir überhaupt noch gar nicht über das Thema gesprochen haben, was da ist. Er ist ein Arschloch. Also der Dorfrichter Adam, der mit jedem Scheiß immer durchkommt und er nestelt eben halt an jungen Mädels rum. Er ist übergriffig, er ist ein Vergewaltiger, wenn man es so sieht. Und da gibt es die tolle Efe, und die noch stumm bleibt. Und der zerbrochene Krug ist eben halt auch da entstanden, als er gerade dabei war, an ihr herumzunesteln. Und das dürfen wir nicht vergessen.
Richtig.
Und das ist so eingepackt in so eine geniale Komödie, wo man denkt, das ist so ein Dorfschwank, wo eben halt so eine elegant gekleidete Gerichtsrätin kommt. Aber nein, das Megathema ist eben halt die kleine Efe und das Missbrauchsopfer, und leider wissen wir es von Anfang an, er kommt wieder damit durch und man geht wieder feiern und einen Birnenschnaps trinken.
Genau. Also das war jetzt auch, was ich schon angedeutet hatte mit Machtpositionen, dass die eigentlich so bleiben. Es gibt keine Konsequenzen.
Ja. Er kommt das immer wieder
das
damit.
Das ist das Traurige, ja, das Üble. Wir wünschen uns ein Happy End vielleicht. Ich meine, Kleist hat ja auch noch verschiedene Enden geschrieben, ne, soweit ich weiß. Und vor allen Dingen, also das, was wohl die Leute am meisten kennen, ist, also wenn sie es kennen, ist, dass der irgendwie abhaut, ne, am Ende, weil er irgendwie über alle wissen, oh, er war's und so weiter. Und dann muss der fliehen und so weiter. Und man sieht nur irgendwie die Perücke noch irgendwie so, ja, irgendwie. Und bei uns ist es halt anders. Also wir haben quasi wirklich die Varianzszene, die Kleist auch selbst geschrieben hat, noch dazu genommen.
Ich meine, die ist ja leider ziemlich realistisch auch einfach.
Ja,
ist so es. Schauen wir jetzt mal in die ersten Files da drüben in Amerika. Aber auch hier kam es ja oft genug vor, dass Leute nach unfassbaren jahrelangen Missbrauchsfällen irgendwie dann 3 Monate auf Bewährung, wenn überhaupt.
Richtig, ja.
Ja, weil man sieht ja auch immer, wie die Efe, heißt sie, glaube ich, ausgesprochen vor allem, wie sie dann eigentlich die ganze Zeit leidet, also von Anfang an.
Ja, absolut.
Und ich finde auch das ziemlich krass von ihrer Mutter, dass sie hingeht und sagt, ja, dieser Krug. Also ich habe mich ein bisschen gefragt, irgendwie fühlt sich halt auch trotzdem nochmal an, ein bisschen wie so eine Metapher mit diesem Krug. Aber dass dieser Krug von ihr zerbrochen ist und darauf reitet sie die ganze Zeit rum. Und vielleicht noch an der Stellung von ihrer Tochter und ihrer Familie, aber was die Tochter vielleicht an Leid erfahren hat, das ist irgendwie, das wird gar nicht thematisiert.
Das ist ja auch so eine Art Schuldumkehr.
Ja.
Also ich habe das Stück nicht gesehen, aber so, ich interpretiere das jetzt einfach mal da so rein, die da stattfindet.
Ja, ja. Auch, dass sie dann auch schuld ist, da, also selber daran, dass vielleicht eventuell ihr potenzieller Zukünftiger sie dann verlässt. Aber dazu kommt es dann ja auch nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Aber genau, also...
Genau, das war auch die Frage, inwiefern wird diese Beziehung zum Beispiel zwischen Ruprecht und der Eva eigentlich weitergehen, und die ist natürlich beschädigt.
Ja.
Und das wird nicht ausgesprochen.
Genau.
Und das ist das, was ich finde, so weh tut an dem Stück. Dass so die Dinge eigentlich total offen bleiben. Also sie werden überhaupt nicht gelöst.
Ja. Ich habe mich gefragt, also ich habe schon auch, das Stück von Kleist ist ja auch trotzdem eine Komödie, aber inwiefern habt ihr das vielleicht noch mal ein bisschen noch mehr überspitzt? Also es war schon noch witzig und halt eben durch dieses moderne Setting ja auch manchmal total absurd.
Sehr gut, ja, weil es heißt ja Lustspiel, ne?
Genau.
Ja, ja. Wenn ich über die Probenarbeit kurz mal rede oder so, wir haben versucht in den ersten Wochen, und das war extrem stressig, ihr habt es vorhin bei dem anderen Stück schon mal angedeutet, das extrem hochzutreiben. Also was ich vor allem auch aus der Arbeit verstanden habe, ist, wir haben hier eine Gerichtsverhandlung, eine knallharte eigentlich so, und wir kommen dem Richter immer mehr auf die Schliche eigentlich, und es wird aber versucht, der Richter versucht mit allen Mitteln auch, immer durch Chaos, oder was einsetzendes Chaos, oder auch durch Formate passiert das manchmal oder sowas, das zu stören, das zu unterbinden und so. Und
zu lenken.
Und das haben wir eben versucht, also vollkommen erstmal auch komödiantisch fast richtig auf die Spitze zu treiben, ja, um es dann eigentlich auch wieder zurückzunehmen im Endeffekt, also kleiner zu machen. Was aber bedeutete, glaube ich, und ich hoffe es auch, dass das dann trotzdem sichtbar war. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich finde ja, da berühren sich auch die beiden Inszenierungen dieses letzten Wochenendes bei uns im Haus. Die beiden Inszenierungen sind erstmal, haben ein großes Komödienpotenzial, sind lustig und man kann und darf, wenn man da drin sitzt, auch herzhaft lachen. Aber manchmal hat man so das Gefühl, obwohl man merkt, es ist quasi ein Witz, bleibt einem dieses Lachen dann fast auch im Halse stecken, weil man merkt, dass natürlich dadurch auch etwas enttarnt wird. Das ist ja die große Kraft der Komödie, dass sie eigentlich das Lachen auch etwas Demaskierendes haben kann. Und dass man manchmal, eine Kollegin von mir hat das wunderschön auch gesagt, gerade auch zum Beispiel nochmal in Bezug auf Doping, aber auch beim Krug, man bleibt eigentlich, das Lachen bleibt einem wirklich im Halse stecken, weil man denkt, Mist, ich würde gerne lachen, aber es ist, egal wie absurd es gerade auf der Bühne ist, man ist zu nah an der Realität und deswegen kann ich jetzt nicht lachen.
Ja.
Ja, da hast du absolut recht, obwohl zwischen beiden Stücken 217 Jahre liegen. Also 1808 kam das zur Uraufführung, der Olle Kleist, und wir kriegen ja gerade mit, wie aktuell er sein kann. Er hat übrigens, wurde das Stück uraufgeführt von einem nicht gerade unbekannten Johann Wolfgang von Goethe, und es war ein mega Flop. Die Leute sind rausgegangen und waren wahnsinnig gelangweilt. Goethe hat daraus ein 4-Stunden-Epos gemacht, und das höfische Publikum fand das so dorfschwankig und hat den Sinn gar nicht verstanden. Daraufhin hat übrigens Kleist das Stück ein wenig umgeschrieben. Und jetzt Doping. Und es sind 217 Jahre, da war ich immer baff erstaunt, wenn ich mir beide Durchläufe so angucke, bevor es zur Premiere kommt. Als so Theaterleiter, Mass ist das, gehört das auch zu meinen Aufgaben. Und dann natürlich in diesem Setting vom Krug, in dieser Vereinsmeiereihalle einer Kleinstadt oder eben halt in so einem abstrakten U-Boot, fand ich schon echt cool. Aber wir sollten vielleicht darauf nochmal, das fand ich ganz toll, wie geht ihr eigentlich mit der Sprache um? Weil die Kleistsche Sprache ist viel komplizierter als natürlich der moderne Schwank oder das moderne Doping.
Also wir haben das schon versucht, darauf zu achten, natürlich auf den Vers auch ein bisschen mal zu bedienen. Das musst du, also das geht gar nicht anders. Und trotzdem, wie kriegen wir das hin, dass uns vielleicht zum Beispiel auch jüngere Leute dann einfach zuhören? Oder auch für uns selbst ist die ja erstmal fremd, die Sprache. Also es war erstmal richtig schwierig, das ins Maul zu bekommen. So. Und dann auch noch irgendwie so, also das so zu spielen oder zu sprechen, das ist wie, als würden wir uns jetzt unterhalten. Ne? Also wie, sagen wir mal, mit Emotionen füllen oder mit weniger Emotionen oder was ist das? Und was mir dann eben sehr gefallen hat an der Inszenierung mit dem Regisseur ist, er hat eine wahnsinnige Bodenständigkeit. Und das hat mir an dem Setting dann auch schon gefallen. Also das ist einfach so, es ist ein Dorf. Ja? Und die Leute erwarten von so einem deutschen Klassiker, was weiß ich, das ist eine unglaublich gefüllte Sprache. Und ganz im Gegenteil ist es manchmal, in der Sprache liegt ganz viel, wenn du die gesehen hast, in diesen Chaos-Szenen gerade, ganz viel Reaktion einfach. Ja? Machen sie diesmal sehr, wie, was, wo und so, das kommt ja ganz oft. Ja. Und das ist aber in so einen Vers gebunden, und deswegen haben wir dann eigentlich auch am Ende der Probenzeit nochmal sehr darauf geachtet, auch ruhig auch eine gewisse Künstlichkeit der Sprache damit zu bedienen, weil die Figuren waren dann da.
Hat aber auch viel mit Tempo zu tun.
Tempo, ja, waren Anschlüsse und so weiter.
Könntest du mal einfach für die Hörer und Hörerinnen mal ein Beispiel bringen? Ja, also so, versuch doch mal das, wo du gesagt hast, mein Gott, diesen Scheißsatz kriege ich nicht in meine Birne, den kann ich nie richtig rüberbringen.
Welcher war das? Viele davon. Gott, ey, so aus dem kalten Moment. Wenn er zum Beispiel sagt, wenn er aufgefordert wird, Evchen zu verhören. Und dann sagt er, nun, Evchen, höre, sprich, mein Herz, sprich jetzt. Gib Gott und der Welt, gib ihm was von der Wahrheit. Denk, dass du hier vor Gottes Richtstuhl bist und dass du deinen Richter nicht mit Leugnen oder Plappern, was zur Sache nicht gehört, betrüben musst. Ja, zum Beispiel.
Ja, aber ein schönes Beispiel, wie komplex es ist und auch die Hörgewohnheit, heutzutage mit so einem Satz konfrontiert zu werden, wo das Verb ganz erst am Ende kommt und habe ich das davor eigentlich verstanden und das habt ihr wirklich toll gemacht. Also da sage ich wirklich Chapeau.
Also klassische Stücke sind meistens noch auch aus der Zeit oder sogar noch früher, wenn man mal nach Molière schaut oder sowas, wo es jetzt noch, natürlich auch noch Französisch und so, musikalisch aufgebaut. Also das sieht man daran, wie die geschrieben sind. Da endet eine Zeile da und die andere unten drunter schließt gleich an. Das heißt, da ist keine Pause. Direkt. Ne?
Ja.
Wie beim Musikstück. Oder die Zeile bricht ab und dann unten drunter der andere antwortet, das schließt dann nicht so direkt an, zum Beispiel. Ja? Also so, das kann man dann sehen manchmal an der Art, wie es geschrieben ist. Schön war so ein Beispiel, weil ich es nur kann, ich wollte es nur mal als Beispiel, bei Molière, Menschenfeind, erster Auftritt, da kommt der Menschenfeind raus, guckt böse ins Publikum und der Freund hinten erscheint und sagt, was ist mit dir, was hast du, lass mich, ich bitte dich. Ja, also das merkt man sofort, die Zeile ist da und die andere schließt unten direkt an, keine Pause.
Mhm.
Ja, sowas.
Ja, ich fand auch, also ich fand, es hat gut funktioniert. Am Anfang muss man so kurz reinkommen. Ich meine, es war klar, natürlich, dass es ein alter Text ist, aber halt ganz am Anfang ist man ja auch irritiert von der vom Bühnenbild mit diesem, dieses ganze Chaos und dann fangen die auf einmal an zu reden und ist das, okay, was hat er jetzt gesagt?
Ja,
aber wenn man dann drin ist, dann fand ich, hat man es gut verstanden und konnte auch gut folgen und hat. Und ich finde, also ich persönlich mag auch gerne so Lyrik und Versmaß und sowas und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass es halt so ein bisschen so einen Rhythmus bekommt.
Teilweise. Also wir mussten darauf nochmal direkt richtig achten, weil es gab natürlich so, was ich vorhin erzählt habe, wir sind erstmal haben versucht, voll in so eine Emotion reinzugehen, in das Chaos, in das Ding, der muss sich retten. Also diese ständige Not erstmal zu spüren. Wie ist denn das? Also ein Lügner, der Richter Adam ist ein Lügner und der muss ständig neue Geschichten erfinden. Das ist unglaublich anstrengend. Eigentlich und so. Und wie kriegt man das dann aber wieder in die Ruhe und so? Und das, also da haben wir dann viel doch wieder versucht, über die Sprache zu arbeiten und so. Und gar nicht so sehr im, ich muss das jetzt so wahnsinnig fühlen, sondern über die Sprache und die Figur, die hoffentlich da war, so, hat sich dann sehr viel verständlicher gemacht. Sehr viel, ja, doch, denke ich. So.
Mhm.
Was dann also in Durchlaufen am Anfang noch ein bisschen. So, hallo, da ist man so durchgehuscht und hat ganz viel Emotionen gespielt und so weiter und so. Und das haben wir halt dann versucht, wieder runterzuholen und uns wirklich auf diese Sprache auch zu verlassen.
Ja. Dann, ne? Einfach ganz grob, wie lange habt ihr denn daran so geprobt?
Am Tag oder jetzt insgesamt?
Am Stück, wie lange probt man für so ein Stück?
Also für das Stück haben wir jetzt knapp 7 Wochen so gehabt. Mhm. Ja, 7 Wochen und dann wirklich jeden Tag.
Ja.
Mhm. Und dann wird gelesen, dann wird gespielt, gemacht, getan und dann hängt man sehr viel am Anfang und man hängt sehr viel und man geht trotzdem das ganze Stück durch und das ist auch sportlich, das ist sehr sportlich. Mhm. Wenn man dann so probt in so einem Stück, so eine Rolle spielt, ist man auch, ich sag mal, ich war jetzt 6 Wochen mit sozialen Kontakten, ist da nicht viel.
Mhm. Ja, da hat mich auch ein bisschen interessiert, wie das denn ist, so diese wirklich Rolle zu spielen, wo man wirklich so ein richtig unangenehmer Mensch ist und vielleicht auch.
Ja, das sind immer die schönsten Herausforderungen eigentlich, ja.
Okay.
Nur wie spielt man das eben? Ne? Also da waren viele Fragen, die uns gekommen sind, auch beim Regisseur. Schönes ist mir eben dann hängen geblieben, ja, dieses ein Lügner spielt man eben, indem man die Wahrheit sagt. Also, ja, nicht falsch verstehen, aber so, der sagt, der muss das so verkaufen, als wäre es die Wahrheit. Mhm. So, das war so ein bisschen die Aufgabe.
Okay. Wie machst du das mit, wenn du zum Beispiel solche Rollen spielst, weil wir hatten jetzt, ich war im Bildungszentrum Bodelshausen und da hatten wir jetzt auch aus Bildungsgründen, sage ich mal, so ein bisschen den UN-Rat nachgespielt in der Palästina-Israel-Debatte und einer unserer Kameraden oder Freunde dort, wie heißen es, Mitschüler, was auch immer, der hatte die Rolle des Amerikas und ab der Hälfte war der richtig schlecht gelaunt, weil er halt das Arschloch sein musste die ganze Zeit. Mhm. Wie gehst du damit um?
Oder ist nein, also das kriegt da keine schlechte Laune.
Ach, oder? Perfekt.
Das sind ja im Grunde tolle Aufgaben, ja. Also gerade wenn du entlarvst ja was. Aber also sag mal so, du darfst es halt nicht so, finde ich, so spielen und gleichzeitig mitkommentieren. So zum Beispiel, Also ich kann das so schwer erklären, aber es gibt halt, man kann das so spielen und gleichzeitig mitkommentieren, aber ich bin ja nicht so. Ich als Person. Das muss weg.
Also dass es halt für sich steht einfach, weil eigentlich soll es ja klar sein. Ja,
das muss dafür stehen. Du musst in dir suchen, wo sind denn so Sachen? Hast du mal geklaut im Laden zum Beispiel? Ja, hast du mal als Kind irgendwas geklaut im Laden und wurdest da erwischt und hast gesagt, nö, ich war's nicht. Also über so Sachen muss das gehen, weißt du? Und so. Und darüber musst du natürlich auch eine Lust entwickeln, das zu zeigen. Dann,
okay, ja.
Also,
ne?
Ja. Also was ganz hilfreich war natürlich auch für euch, weil wir jetzt die 6 bis 7 Wochen gehört haben, es ist ein Stück, das 90 Minuten dauert. Also es ist sehr angenehm kurz, 1,5 Stunden, auch für den Zuschauer oder für die Zuschauerin. Und somit konntet ihr euch natürlich auch toll konzentrieren in dieser Fassung, die ihr auf die Bühne gebracht habt.
Ja, absolut. Es war halt, also es musste wirklich richtig präzise, komödienmäßig wirklich geprobt werden, diese ein kleines Beispiel zu sagen, wenn der Ruprecht da zum Beispiel einfach seine Geschichte erzählt, ne, wieder da und dann und dann der Lebrecht hat ihn dann und so weiter und dann kommen immer so Einwürfe, so von mir, war es eine Klinke? Was? Ob's? Ja, war eine Klinke. Ach, deswegen. Das sind so kleine Bim-Bam-Bing-Bam-Bam-Stellen, die werden manchmal richtig lange geprobt, damit das sitzt, damit das, ne, auf Anschluss ist und Dings und das ist die Komödie dann.
Ja, das ist dieses... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich dieses Aufeinanderfolgen und Schlagen mit kleinen Informationen, aber auch Stil.
Genau, und das muss halt sehr, sehr
getaktet sein.
Sehr getaktet, sehr gedacht sein, damit eigentlich ein Gefühl rüberkommt.
Ja, damit das so ein Rhythmus und so ein...
Du kannst das nicht einfach nur mit dem Gefühl machen oder so, sondern das muss richtig wie ein Musikstück.
Genau, ja.
Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bam, bum.
Genau, ja, wie ein Rhythmus.
Ja, ja, genau.
Muss ein Rhythmus ergeben, okay, ja.
Genau.
Ja.
Also, es gab mal einen Regisseur, der hat gesagt, man kann richtig durch eine Türe gehen, also in Bezug auf die Komödie oder falsch. Wenn man es richtig macht, lachen die Leute, wenn man es falsch macht, nicht. Es geht da wirklich um Timing. Die gleiche Aufgabe kann einfach lustig sein oder absolut daneben gehen. Und das ist bei der Komödie wirklich eine einzige Frage von Timing. Und deswegen ist, glaube ich, auch diese kleistische Sprache so wichtig, dass die so passiert und dass die so in den Fluss da reinkommt.
Sagst was Richtiges, dass die passiert. Also, dass diese Sprache passiert.
Ja.
Ja.
Und nicht, dass man sie sich zurechtlegt, dass man sie mit Gefühlen, sagen wir mal, anfüllt nochmal. Das ist alles, dafür ist die Probenzeit da, um das auch wegzuspielen, sagen wir mal so. Ja.
Und das hilft dann aber wiederum auch beim Zuschauen, weil hier mein gleiches Plädoyer wie vorhin bei Doping, man wird auch diese Sprache am Anfang, wenn man sie sonst nicht so viel hört, bestimmt nicht sofort alles verstehen. Aber man kommt rein, man muss einfach vertrauen und weiter ein bisschen zuhören und zuschauen. Und man wird mitgenommen und gerade bei dieser Inszenierung von euch auf jeden Fall auch seinen Einstieg da rein finden und dann auch das eigentlich erkennen.
Ich wollte noch eins sagen, was die Sprache angeht und so und natürlich dieses Stück. Das ist ein sehr bekannt, also schon auch ein bekanntes Stück. Es ist ein bekannter Klassiker. Wovor wir manchmal stehen, so als Schauspieler, sind dann, wir müssen irgendwie 200 Jahre Theatergeschichte erstmal wegspielen. Weil alle wissen, wie es geht.
Ja.
Auch Zuschauer, die haben eine Vorstellung. Eigentlich hat der Richter Adam, der ist doch eigentlich so und er hat eine Glatze und der muss so aussehen und das passiert da und warum ist da kein Gerichtssaal oder sowas, ja? Nein, das sind solche Fragen, na klar, natürlich und so. Und das muss man auch erstmal wegkriegen, also aus der Birne kriegen, auch als Schauspieler. Also mit das beste Beispiel ist dann zum Beispiel Faust, Goethe. Ja, wenn du Faust spielst als Schauspieler heute oder Mephisto, dann musst du diese ganzen Vorstellungen weg aus deinem Kopf, die alle haben darüber.
Ja, aber die jungen Leute haben gar keine Vorstellung mehr vom Faust und auch keine Vorstellung, was der zerbrochene Krug ist. Ich bin sehr neugierig übrigens, Martin, was du berichten wirst, wenn dann die reinen Schulklassen
da sind.
Ab morgen fängt es schon an, denn der zerbrochene Krug ist Sternchenthema, sprich Abiturthema in Baden-Württemberg, übrigens sogar bundesweit, habe ich gehört.
Ja, ja.
Das heißt, die Lehrer und Lehrerinnen bei 90 Minuten, ideales Timing, schicken ihre Schüler in Massen dort zu uns, auch in die Vorstellungen. Und da bin ich mal gespannt, wie die jungen Leute, die mit Kleist, klar, in der Oberstufe damit umzugehen haben, weil sie den Text lesen, aber wie sie das aufnehmen.
Ja, das ist richtig.
Ne,
ja,
da bin ich mal gespannt, mein Lieber, ob dir da die Eier auf Grundeis geht, ne? Wenn die jungen Leute drin sind.
Nein. Ich denke, ja, ich setze so ein bisschen auf die Art der Inszenierung noch, auf die Bodenständigkeit, dass die das schon kapieren auch, glaube ich, so ein bisschen. Und ja klar, was die Sprache angeht, okay. Aber sie werden sie natürlich kennen. Im schlimmsten Fall, wenn sie sagen, oh Gott, diese, wenn man sich das dann gegenseitig in der Schulklasse vorliest oder sowas, ist das ja oft schlimm. So. Und,
absolut.
Ja, und also wie gesagt, ich setze wirklich ein bisschen auf dieses Ambiente auch, auf diese Bodenständigkeit dieser Figuren. Und dadurch erzählt sich, finde ich, viel mehr, als wenn man das so durchdacht alles vielleicht.
Aber ich finde auch, dass die Frauenfiguren bei uns wahnsinnig toll sind. Also auch die Darstellerinnen sind super. Ja. Und ich glaube, das ist ein Faustpfand, den wir haben bei den jungen Leuten. Ja. Also die werden das sofort, die sehen dich als Ekelpaket, ganz klar. Aber das wird funktionieren, da bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube auch, und das finde ich so charmant, ich würde es lieben, wenn es passierte, dass die Leute beim Schlussapplaus, wenn ihr alle wieder zurückkommt, dass du ein Buh-Konzert bekommst. Oder sie nicht klatschen wollen, weil das ist das Ekelpaket, dieser komische, aufgeblasene, aufgedunsene Dorfrichter Adam. Also ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Mhm. Und wenn die jungen Mädels bei uns, also Eve natürlich als Missbrauchsopfer, klingt sehr düster jetzt, aber auch Brigitte, dass die einen Mega-Applaus bekommen.
Ja, natürlich. Ich sage ja, natürlich. Nein, weil ich das weiß. Ich habe schon echt Sachen erlebt, das muss ich mal erzählen. Natürlich ist das manchmal ein bisschen, ich meine das jetzt gar nicht so despektierlich, aber auch im Erwachsenen oder wenn ältere Leute drin sitzen, ist es manchmal wie im Kasperltheater. Die böse Figur, das böse Krokodil wird ausgebuht. Wenn das passiert, ist es im Endeffekt aber sogar was Gutes, weil dann eigentlich muss man dann sagen, hast du es gut dargestellt?
Ja, genau.
Ja, spannend. Dann sind wir auf jeden Fall darauf gespannt. Und wir sind jetzt relativ weit in Richtung Ende gekommen. Genau, deswegen würde ich einfach auf ein paar Dinge zukommen, die wir noch hören wollten. Da kannst du gern einmal sagen, du hattest noch einen Tipp.
Ich habe einen Tipp mitgebracht, genau, weil jetzt hier drei mittelalte Männer eine Stunde lang geredet haben. zu Stücken, in denen es aber auch ganz, ganz viel um Thematiken geht, die vor allem Frauen oder auch jüngere Frauen betreffen. Und zwei ganz tolle Kolleginnen aus dem Ensemble sind gerade dabei, die hatten jetzt eben auch die Premieren am Wochenende und sind jetzt gerade schon dabei, eine Weihnachtsgala zu konzeptionieren. Und die hat am kommenden Samstag, am 6. Premiere in der Werkstatt. Und davon habe ich selber noch nicht viel gesehen, wie weit die jetzt sind. Und dann habe ich gestern noch gefragt, wie ist eigentlich jetzt bei euch der Stand? Und dann habe ich gestern Nacht um 1.05 Uhr, also eigentlich heute früh, eine WhatsApp bekommen mit, also es wird ein Liederabend mit charmantem Weihnachtschaos zum Mitsingen, ein Telefon, das seinen Soloauftritt plant und es gibt Gitarre, Karaoke und 5 tobende Elfen. Und ich finde das so einen geilen Ankündigungstext. Es wird auf jeden Fall, also richtig musikalisch, Ruby Tissi Graf und Sophie Awami sind richtig gute Sängerinnen und wenn man sich davon nicht einschüchtern lässt, laden die einen also in der Werkstatt dann ein zu einer Stunde Karaoke Weihnachtsmitte singen und feiern. Und ich glaube, das wird richtig amüsant und richtig lustig und selbst für alle, die sonst mit Weihnachten und Lebkuchen nicht so viel anfangen können, so ein richtig, richtig schönes Wochenendprogramm.
Aber es ist schon auch so ein Stück, wo man normal im Saal sitzt und guckt.
Man sitzt und man guckt und wenn man nicht singen will, dann muss man bestimmt auch nicht singen. Aber manchmal, es gibt ja so Momente und wenn man da so über eine gewisse Schamgrenze hinweg ist, so nach 10, 15 Minuten, macht es ja vielleicht auch ein bisschen Spaß irgendwie von Wham! Last Christmas zum Beispiel mitzugrölen.
Okay.
In der Metal-Version.
Ja. Das ist super albern. Also ich glaube, die Mut zur Albernkeit, also das ist wahnsinnig lustig.
Ja. Habt ihr denn noch andere zukünftige Empfehlungen? Was kommt dann noch? Was läuft an?
Ja, also meine Empfehlung ist natürlich, permanent zu kommen. Wir sind ja ein Volltheater. Wir haben 20 Premieren pro Spielzeit. Das heißt, wir spielen jeden Tag was anderes. Einfach auf unsere Seite gehen. LTT und sich einfach ein Stück aussuchen. Große Bühne, kleine Bühne, Mittelbühne, die wunderbaren Schauspieler und Schauspielerinnen, die wir haben, die auch teilweise wirklich sehr, sehr viel Spaß bei diesen Produktionen haben, das kommt immer rüber. Einfach angucken und kommen.
Schön, das ist doch ein guter Abschlusssatz, würde ich sagen. Genau, jetzt sind wir schon am Ende unserer zweiten Stunde angekommen und daher möchten wir uns jetzt hier an der Stelle verabschieden. Und an den Mikros waren heute
Ivan,
Sulvey und vorhin hatten wir noch Gabriele. Und zu Gast hatten wir das
LTT. Thorsten Weckerlin,
Martin Bringmann
und Adrian Herrmann.
Ja, sehr schön, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.